Stell dir vor, du würdest jeden Tag mit angezogener Handbremse Auto fahren. Der Motor läuft, du gibst Gas, aber irgendwie kommst du nicht so richtig voran. Genau so läuft's gerade bei Millionen von Menschen. Nur eben nicht mit dem Auto, sondern mit ihrem Körper. Und der Grund ist eine Zahl, eine winzige, unscheinbare Zahl, die seit Jahrzehnten in Ernährungsrichtlinien steht und die meisten von uns für bare Münze nehmen. Das sind die 0,8 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht. Die sogenannte offiziell empfohlene Tagesdosis. Hier ist das Problem. Diese Empfehlung stammt aus einer Zeit, als das Ziel war, nicht zu verhungern. Das Ziel war nicht, deine beste Version zu werden. Das Ziel war auch nicht, mit 70 Jahren noch Treppen hochzusteigen, ohne nach Luft zu schnappen. Und schon gar nicht, dass du nackt gut aussiehst. In dieser Folge räumen wir mit einem der größten, aktuell auch viel diskutierten Ernährungsmythen unserer Zeit auf. Du erfährst, warum die offiziellen Proteinempfehlungen für die meisten Menschen völlig unzureichend sind und warum du wahrscheinlich mindestens doppelt so viel Protein brauchst. Du erfährst, wie du damit nicht nur Muskeln aufbaust, sondern auch dein Risiko für Gebrechlichkeit im Alter drastisch absenkst. Außerdem klären wir die brennenden Fragen: Schadet zu viel Protein den Nieren? Macht Protein Krebs? Und was hat das Ganze mit mTOR und Langlebigkeit zu tun? Wenn du diese Folge bis zum Ende hörst, wirst du verstehen, warum die Proteindebatte gerade so emotional da draußen geführt wird, und gleichzeitig bekommst du klare, wissenschaftlich fundierte Antworten. Vor allen Dingen weißt du genau, wie viel Protein du brauchst, um deine Ziele zu erreichen. Klingt gut? Dann bleib einfach dran und lass uns eintauchen.
Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Sein Schreibtisch ist motorgetrieben. Marc Maslow.
Lass uns über die stille Epidemie reden. Weißt du, was Sarkopenie ist? Klingt wie eine seltene Tropenkrankheit, ist aber viel alltäglicher und auch gefährlicher. Denn Sarkopenie ist der schleichende Verlust von Muskelmasse und Kraft im Alter. Und rate mal, Alter bedeutet an dieser Stelle, das beginnt schon ab 30. Was steckt dahinter? Nun, stell dir vor, du bist eine Festung. Deine Muskeln sind die Mauern, die dich schützen. Und jeden Tag ab dem 30. Lebensjahr bröckelt ein kleines Stückchen dieser Mauer ab. Zuerst unmerklich, aber mit der Zeit, so mit 50, 60, 70 Jahren, ja, da stehst du plötzlich ziemlich blank da. Das Ganze lässt sich ziemlich gut durch Zahlen veranschaulichen. Zwischen 30 und 50 Jahren verliert ein Mensch statistisch gesehen etwa 3% seiner Muskelmasse pro Jahrzehnt. Ab 50 beschleunigt sich das Ganze auf 5-10% pro Jahrzehnt. Ja, und ab 70 geht's dann so richtig zur Sache. Und jetzt denkst du vielleicht, na und, ist das nicht normal, dass man im Alter abbaut? Hier ist das Problem. Muskelschwund ist nicht einfach nur ein kosmetisches Problem. Es ist der Unterschied zwischen einem aktiven, selbstbestimmten Leben und Pflegebedürftigkeit. Der Proteinforscher Luke Van Loon hat das im Jahr 2024 in einem, wie ich finde, ziemlich hörenswerten Interview mit dem Arzt Peter Attia brillant auf den Punkt gebracht. Der sagte, und ich verlinke dir die Folge nochmal, wir zeichnen Muskelabbau immer als sanfte, gleichmäßige Kurve. Als würde man so langsam einen Berg hinunterrutschen. Aber die Realität, die sieht ganz anders aus. In Wirklichkeit ist es eher eine Treppe. Du verlierst nicht kontinuierlich Muskelmasse, du verlierst sie in plötzlichen, abrupten Schüben. Und zwar jedes Mal, wenn du krank wirst. Jedes Mal, wenn du dir vielleicht mal einen Knochen brichst oder jedes Mal, wenn du nach einer OP im Bett liegst. Ja, und jedes Mal, wenn du so einen Schub hast, dann kommst du nicht mehr ganz auf dein altes Level zurück. Da fehlen ein paar Prozent und noch ein paar und dann noch ein paar. Bis du irgendwann eine unsichtbare Linie überschreitest, und die nennt Luke Van Loon die sogenannte Disability-Schwelle. Solange du unterhalb dieser Schwelle bleibst, kannst du alleine deine Einkäufe nach Hause tragen. Du kannst Treppen steigen, du kannst aus dem Sessel aufstehen, ohne dich abzustützen. Du bist selbstständig. Ja, und oberhalb dieser Schwelle bist du auf Hilfe angewiesen. Und hier ist die brutale Wahrheit. Protein ist eine deiner wichtigsten Versicherungen gegen diese Schwelle. Der international ziemlich bekannte Adipositas-Forscher David Allison hat das, finde ich, ziemlich prägnant auf den Punkt gebracht. Der sagt, Zitat, es gibt zwei fundamental unterschiedliche Ziele, die du verfolgen kannst. Entweder du versuchst zu überleben oder du versuchst zu gedeihen. Zitat Ende. Die offiziellen Empfehlungen, also diese berühmten 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilo, die wurden entwickelt, damit du überlebst, damit du nicht an Proteinmangelernährung stirbst und damit dein Körper nicht anfängt, seine eigene Muskulatur abzubauen, um lebenswichtige Prozesse aufrechtzuerhalten. Das ist so, als würde man sagen, ein Mindestlohn reicht zum Überleben. Du musst dann nicht obdachlos werden. Und das stimmt ja auch. Aber willst du nur überleben oder willst du gedeihen? Willst du mit 70 noch Wanderungen machen? Willst du mit deinen Enkeln auf dem Boden spielen können? Willst du ohne Hilfe aus dem Sessel hochkommen? Falls die Antwort ja ist, dann reicht diese Mindestempfehlung nicht. Also lass uns da mal reingehen. Um was geht es eigentlich dabei? Wie kommen diese offiziellen Empfehlungen zustande? Was ist die Geschichte dahinter? Lass uns mal zurückspulen. Die Antwort finden wir in den 1950er und 1960er Jahren. In der Zeit wurden sogenannte Stickstoffbilanzstudien durchgeführt. Die Forscher damals hatten eine simple Idee. Sie wussten, dass unser Körper Stickstoff hauptsächlich über den Urin ausscheidet. Und Stickstoff kommt aus Protein. Also, wenn wir messen, wie viel Stickstoff jemand über den Urin ausscheidet, können wir berechnen, wie viel Protein er mindestens essen muss, um nicht in ein Defizit zu rutschen. Klingt erstmal logisch, oder? Nur diese Studien, die hatten ein paar, sagen wir mal, kleine Probleme. Problem Nummer 1, unvollständige Urinsammlung. Mal ehrlich, hast du schon mal versucht, 24 Stunden lang wirklich jeden Tropfen Urin zu sammeln? Jedes Mal, wenn du auf Toilette gehst, nachts um 3 Uhr oder beim Sport? Die Studien sind darauf angewiesen, dass genau das perfekt klappt. Ja, und Spoiler an der Stelle, es klappt so gut wie nie. Das Ergebnis, die Stickstoffausscheidung, wurde systematisch unterschätzt und damit auch der Proteinbedarf. Problem Nummer 2. Wir verlieren Stickstoff auch über andere Wege. Zum Beispiel über den Schweiß, über Haare, Hautzellen, Atemluft, all das enthält auch Stickstoff. Und all das wurde in diesen alten Studien nicht gemessen. Und Problem Nummer 3, die falsche Zielgruppe. Rate mal, an wem die meisten dieser Studien durchgeführt wurden. An jungen, gesunden Männern, die zudem keinen Sport gemacht haben, also inaktiv waren. Sie wurden nicht an Frauen durchgeführt, nicht an älteren Menschen, nicht an Menschen, die regelmäßig trainieren. Auch nicht an Schwangeren oder nicht an Menschen, die sich von Verletzungen erholen müssen, sondern an Studenten, die den ganzen Tag größtenteils nur am Schreibtisch saßen. Gut, das war in den 50ern und 60er Jahren. Lass uns mal schauen, was heute so möglich ist. Und da gibt es eine gute Nachricht. Die Wissenschaft hat sich weiterentwickelt. Heute nutzen Forscher eine viel präzisere Methode und die nennt sich Aminosäurenoxidation. Dabei wird eine spezielle Aminosäure, die nennt sich Phenylalanin, mit einem stabilen Isotop markiert. Man kann dann sehr genau messen, wie viel davon im Körper verbrannt wird. Das ist so, als würdest du ein GPS nutzen, statt auf eine alte Landkarte zu gucken. Ja, und was zeigen diese modernen Studien? Die kommen auf einen anderen Wert. Die kommen auf 1,2 Gramm pro Kilo Körpergewicht pro Tag. Das ist die Menge, die du brauchst, um nicht in ein Proteindefizit zu rutschen. Also nicht 0,8, sondern 1,2. Und damit liegen wir um 50% höher als bei diesen alten offiziellen Empfehlungen. Und das sollten wir erstmal sacken lassen. Die offizielle Empfehlung unterschätzt deinen tatsächlichen Bedarf um die Hälfte. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. Was passiert eigentlich bei einem Proteinmangel? Ist das wirklich so schlimm? Es gibt hier Werte aus den USA und ich vermute, die sind ähnlich hoch wie bei uns. Die zeigen, dass die durchschnittliche Proteinaufnahme von Erwachsenen dort bei etwa 0,9 Gramm pro Kilo Körpergewicht pro Tag liegt. Also knapp über dem, was offizielle Stellen als ausreichend festgelegt haben. Aber eben deutlich unter dem, was diese Menschen tatsächlich brauchen. Und was heißt das konkret? Lass uns mal weiterrechnen. Nehmen wir an, du wiegst 80 Kilogramm. Bei 0,8 Gramm pro Kilo sind das 64 Gramm Protein pro Tag. Bei 0,9 Gramm pro Kilo sind es 72 Gramm und bei diesem Wert von 1,2 Gramm pro Kilogramm sind es 96 Gramm. Das heißt, der durchschnittliche Erwachsene isst jeden Tag 24 Gramm zu wenig Protein. Ja, 24 Gramm, das klingt nicht nach viel, aber es summiert sich. Wenn wir das über ein Jahr betrachten, dann sind das fast 9 Kilogramm Protein, die fehlen. Protein, das der Körper aus den Muskeln holt, weil er keine andere Wahl hat. Okay, lass uns das mal zusammenfassen. Wir haben jetzt drei verschiedene Zonen, Zielzonen, wenn du es so willst, die wir unterscheiden können. Zone 1, da geht's nur ums Überleben. Das sind die 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht, das absolute Minimum. Darunter baut dein Körper eindeutig Muskeln ab. Und da willst du wirklich nicht sein. Zone 2, da reden wir übers Gedeihen. Das sind 1,2 bis 1,6 Gramm pro Kilo. Hier bist du sicher. Dein Körper hat genug Aminosäuren für alle wichtigen körpereigenen Prozesse. Du würdest auch keine Muskeln abbauen. Wenn du trainierst, baust du sogar Muskeln auf. Ja, und dann haben wir die dritte Zone. Da geht's ums Optimieren. Hier liegen wir über 1,6 Gramm pro Kilogramm bis ungefähr so 2,2 Gramm pro Kilogramm. Hier holen aktive Menschen, Sportler und alle, die richtig Muskeln aufbauen wollen, das Maximum für sich raus. Die Kurve flacht dann zwar schon so ein bisschen ab, aber du quetscht immer noch jeden letzten Tropfen aus dem nassen Handtuch raus. Wenn wir uns die Statistik angucken, dann können wir sehen, dass bei so 1,6 Gramm pro Kilo die Muskelproteinsynthese sehr aktiv ist und wenn man darüber hinausgeht, dann bekommst du immer noch ein bisschen on top immer, aber der größte Schub, der ist schon durch. Das heißt, wer wirklich alles rausholen will, der profitiert, wenn er über die 1,6 Gramm pro Kilo hinausgeht. Und meine Empfehlung hier im Podcast ist ja immer die 2 Gramm pro Kilo, wenn du Muskeln aufbauen willst und ja, wenn du Fett abbauen willst, sogar noch ein bisschen drüber. Warum das so ist, da kommen wir jetzt gleich zu. Und das bringt mich zum dritten Part dieses Podcasts, zur dritten großen Frage. Wie integrierst du das jetzt eigentlich in deinen Alltag? Was machst du aus diesen Empfehlungen und was sind meine Tipps für dich, wie du das Ganze umsetzen kannst? Die brutale Wahrheit ist nämlich, in der Praxis reichen die 1,6 häufig nicht. Warum? Nun, hier kommen meine persönliche Überzeugung und Erfahrung ins Spiel. Ich persönlich ziele auf mindestens 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht und das schon seit vielen, vielen Jahren. Warum? Weil ich weiß, dass mal zumindest mein Leben kein kontrolliertes Laborexperiment ist. Und jetzt stell dir mal vor, du nimmst die Werte von eben, du setzt dir einfach das Ziel, jeden Tag genau 1,6 Gramm pro Kilo zu erreichen. Also jeden Tag diese Hürde zu nehmen. Das klingt ja erstmal gut und vielleicht auch praktikabel, oder? Ja. Aber dann gibt es Tage, da kommt das Leben dazwischen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir eine typische Woche, Montag, du hast ein wichtiges Meeting und vergisst vielleicht Mittag zu essen oder schaffst das einfach nicht. Und dann erreichst du statt 1,6 nur 1,2 Gramm pro Tag, pro Kilo Körpergewicht. Dienstag ist dann wiederum ein Tag, der läuft richtig super. Da triffst du dein Ziel, 1,6 Gramm. Mittwoch bist du vielleicht auf Reisen. Das Hotelfrühstück ist nicht so, wie du es dir vorgestellt hast und ja, du erreichst dann nur 1,3 Gramm. Donnerstag wieder ein perfekter Tag, 1,7 Gramm. Freitag, ja, da ist abends Treffen mit Freunden, es gibt Pizza, reicht dann doch nur für die 1,1 Gramm. Ja, und wenn wir da mal Tabula Rasa machen, Montag bis Freitag, liegt der Durchschnitt in diesem Beispiel eben nicht bei 1,6 Gramm, sondern nur bei 1,38 Gramm. Du hast in dem Fall an 5 von 5 Tagen versucht, die 1,6 zu erreichen. Aber geschafft hast du es tatsächlich nur zweimal. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. In meinem Leben sind solche Ergebnisse Realität. Ich schaffe nicht jeden Tag das, was ich mir vornehme. Und deswegen plane ich immer einen Sicherheitspuffer ein. Wenn du also auf 1,6 zielst und mal einen schlechten Tag hast, landest du wahrscheinlich so bei 1,2. Und wenn du auf 2,0 zielst und einen schlechten Tag hast, landest du wiederum bei 1,6. Die Frage ist, was ist dir von diesen beiden Varianten lieber? Mir persönlich ist Letzteres lieber und genau deswegen lautet auch meine Empfehlung für die Praxis, es ist eine gute Idee für die meisten von uns, auf 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht pro Tag abzuzielen. Und das ist auch der Grund, warum ich genau diesen Wert in meinen Büchern empfehle, auch in meinem neuesten Buch Looking Good Naked. Die Gesamtausgabe, die du jetzt vorbestellen kannst, da steht tatsächlich alles drin, was du über ausgewogene Ernährung wissen musst, unter anderem über Protein, hinterlegt mit den aktuellsten Studien zum Thema. Beispiel gefällig? Okay, Taschenrechner raus oder noch besser, mach's im Kopf, es ist wirklich simpel. Du nimmst dein Körpergewicht in Kilogramm mal 2 und das ist deine tägliche Protein-Zielzone in Gramm. Wenn du zum Beispiel 60 Kilo wiegst, sind das 120 Gramm Protein pro Tag. Oder wenn du 90 Kilo wiegst, dann sind es 180 Gramm Protein pro Tag. Simpel, oder? Wie setzt du das am besten um? Nun, hier gibt es verschiedene Strategien, die Best Practices sind, wenn du es so willst. Punkt Nummer 1, am besten verteilst du es über den Tag. Das ist ein wichtiger Punkt. Es reicht in der Regel nicht, wenn du all dein Protein jetzt in eine einzige Mahlzeit essen würdest und die anderen Mahlzeiten proteinarm gestaltest. Warum? Stell dir am besten vor, du bist ein Muskel. Du bist ein hungriger Bauarbeiter auf einer Baustelle. Und jetzt kommt einmal am Tag ein Laster mit Baumaterial vorbei und kippt alles auf einmal ab. Tonnenweise Ziegel, Balken und Zement. Das kannst du gar nicht so schnell verarbeiten. Der Großteil verbraucht einfach so viel Platz, liegt rum und wird möglicherweise abtransportiert, um die Straße nicht zu blockieren. Besser wäre es doch, wenn der Laster 3-mal am Tag kommt und dir jeweils genau die Menge vorbeibringt, die du in dieser Schicht auch wirklich verbauen kannst. Da gibt es eine Faustregel. Am besten achtest du drauf, so 30 bis 40 Gramm Protein auf jeden Fall pro Mahlzeit zu schaffen und das Ganze dann 3 bis 4 Mal am Tag. Ja, und du brauchst auch nicht päpstlicher als der Papst sein. Wenn du zum Beispiel nur 2 Mal am Tag isst, dann darf es eben entsprechend mehr sein. Die Idee ist aber, dass du jeweils zu deiner Mahlzeit eben einen gewissen Anteil Protein zu dir nimmst. Sehr praktisch ist da für viele Menschen auch das Tellermodell, das ich entwickelt habe. Und dass du auch in meinem neuen Looking Good Naked die Gesamtausgabe findest. Ich habe dir übrigens eine Handvoll Best Practices mitgebracht. Den ersten haben wir schon abgehakt. Kommen wir zum zweiten. Du kannst Leucin als Trigger nehmen. Was heißt das? Nun, nicht alle Proteine sind gleich. Die Aminosäure Leucin ist sozusagen der Kingpin. Sie ist der Schalter, der in deinen Muskelzellen das Signal gibt. Okay, Leute, jetzt ist Bauzeit. Leucin aktiviert mTOR und damit einen zentralen Signalweg für deinen Muskelaufbau. Keine Sorge, wir kommen gleich noch zu der ganzen mTOR-Debatte. Da gibt's tatsächlich, wer sich damit beschäftigt, einiges an Diskussion da draußen. Lass uns erstmal bei Leucin bleiben. Gute Leucinquellen sind zum Beispiel, wenn du ein Proteinpulver nimmst, das Whey-Protein oder auch Molkeprotein. Das ist so der Champion, das ist schnell verfügbar und enthält viel Leucin. Generell ist auch Fleisch eine gute Leucinquelle, also Rind, Hähnchen und Fisch, Eier und Milchprodukte wie Quark, Joghurt und Käse. Ja, und für die, die keins davon essen mögen und sich rein pflanzlich ernähren, sind Soja, Erbsenprotein und Lupinen auch gute Leucinquellen. Dein Ziel ist, dass du etwa 2,5 bis 3 Gramm Leucin pro Mahlzeit schaffst. Und die erreichst du zum Beispiel mit 30 Gramm Whey-Protein, 150 Gramm Hähnchenbrust, 4 Eiern oder 200 Gramm Magerquark. Und das bringt mich zur dritten Strategie. Mach's dir einfach. Ja, man kann aus Protein, wie du hier auch schon feststellst, eine Wissenschaft machen. Und wenn du da übrigens noch tiefer einsteigen möchtest, dann empfehle ich dir die Doppelfolge von Dr. Peter Attia. Das ist allerdings englischsprachig. Da redet er, ich glaube, 5 Stunden über Protein. Die verlinke ich dir genauso wie alle anderen genannten Quellen an dieser Stelle. Die wissenschaftliche Literatur ist ziemlich umfangreich. Die kannst du dir aber auch anschauen, wenn du möchtest. Auch das verlinke ich dir. Und ich verspreche dir, wir brauchen keine 5 Stunden. Ich ziehe das möglichst schnell durch, möchte dir aber einen umfassenden Überblick geben. Und damit zurück zu diesem Punkt. Die Idee ist ja, du machst es dir einfach und dabei helfen dir tatsächlich Proteinshakes. Ich weiß, einige denken jetzt vielleicht an der Stelle, aber Marc, sind Shakes nicht unnatürlich? Sollte ich nicht echtes Essen zu mir nehmen? Ich mag den Gedanken und lass mich dir etwas sagen. Diese Debatte ist zumindest an der Stelle ziemlich müßig, denn ein Proteinshake ist nichts anderes als konzentriertes Protein aus Milch. Und Milch besteht aus Whey und Casein. Oder, wenn du es vegan willst, aus Pflanzen. In dem Fall häufig Erbsen, Reis und Soja. Proteinpulver ist kein synthetisches Chemieprodukt aus dem Labor. Und weißt du was? Proteinpulver funktioniert einfach. Deswegen darfst du es dir, wenn du willst, gerne leicht machen. Ich gönne mir in der Regel einen Shake am Tag und habe dann meine Mahlzeit in wenigen Minuten zubereitet und etwas, was mich lange sättigt, was mir schmeckt und mir vor allen Dingen auch all das gibt, was mein Körper braucht. Und hier ist mein persönlicher Trick für unterwegs. Ich habe praktisch immer einen Shaker mit Proteinpulver in meiner Tasche oder auch in meinem Büro und in meiner Küche. Und wenn ich merke, dass ich an einem Tag hinterherhänge, dann zack, sind 30 Gramm Protein in 200 Milliliter Wasser oder Mandelmilch schnell aufgelöst. Einfach durchschütteln und runter damit. Dauert 2 Minuten, schmeckt gut und dann hast du es erledigt. Für die meisten Menschen können 1 bis 2 solcher Shakes am Tag das Leben massiv erleichtern. Natürlich ist das ein Kann und kein Muss, aber es ist etwas, was die Sache leicht macht. Und damit komme ich zum 4. Punkt, zur 4. Strategie. Und das ist die erste Mahlzeit an deinem Tag. Es hilft, wenn du schon da den Fokus auf Protein hast. Warum? Aus 2 Gründen. Grund 1, du setzt den Ton für den Tag. Wenn deine erste Mahlzeit 40 Gramm Protein beinhaltet, bist du schon auf einem guten Weg. Und Punkt Nummer 2, Sättigung. Protein macht satt, richtig satt. Wenn du in der ersten Mahlzeit schon ordentlich Protein tankst, hast du weniger Heißhungerattacken bei der nächsten Mahlzeit oder am Nachmittag. Gerade da erwischt es ja viele Menschen eher, dass sie dann Lust auf was Süßes bekommen oder Heißhunger kriegen. Wer schon viel früher mit Protein startet, hat dieses Thema sehr viel seltener. Wie leicht solche proteinreichen Mahlzeiten auch zubereitet sind, auch wenn du ohne Proteinpulver arbeiten möchtest, das erfährst du auch in meinem neuen Buch Looking Good Naked. Ja, ich rede, glaube ich, schon zum 3. Mal drüber, aber ich bin auch gerade mitten in dem Prozess, wo ich das Buch fertig habe und es jetzt gedruckt wird und demnächst erscheint. Insofern sieh es mir nach, dass ich gerade auch viel davon präsent habe. Ich komme zur 5. Strategie. Gerade wenn du abnehmen willst, darfst du auf Protein achten, gerne auch noch etwas mehr. Und da wird's interessant. Viele Menschen denken, oh, wenn ich abnehmen will, dann muss ich weniger essen, also auch weniger Protein. Das ist kontraproduktiv, denn wenn du im Kaloriendefizit bist, also bewusst weniger isst, um Fett zu verlieren, dann ist Protein noch wichtiger. Warum? Weil dein Körper in einem Defizit auf der Suche nach Energie ist. Und wenn du ihm nicht genug Protein gibst, dann holt er sich die Aminosäuren aus deinen Muskeln. Auch wenn die Waage runtergeht, dann verlierst du also nicht nur Fett, sondern auch Muskeln. Und wenn du langfristig schlank bleiben willst, dann ist genau das, was du vermeiden willst. Die Lösung ist simpel. Wenn du abnehmen willst, dann darfst du noch ein bisschen mehr Protein drauflegen. Ich empfehle eher in Richtung 2,5 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht zu gehen, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Als Untergrenze gelten auch hier die 2 Gramm. Und das hat gleich mehrere Vorteile. Punkt Nummer 1, ich habe schon angedeutet, Muskelschutz. Dein Körper hat genug Aminosäuren und greift deine Muskeln nicht an. Punkt 2, Sättigung. Protein macht dich satt und Dadurch fällt es dir auch leichter, ein Kaloriendefizit durchzuziehen. Und Punkt Nummer 3, der sogenannte thermische Effekt. Von allen Makronährstoffen hat Protein den höchsten Verdauungsaufwand, wenn du es so willst. Das bedeutet, dass etwa 20-30% der Kalorien, die im Protein enthalten sind, schon bei der Verdauung verbrannt werden. Ein Thema, was in den letzten Jahren noch dazugekommen ist, sind die GLP-1-Agonisten, also die sprichwörtliche Abnehmspritze wie Ozempic oder Wegovy. Diese Medikamente nutzen ja immer mehr Menschen, auch um Fett abzubauen. Und diese Medikamente unterdrücken massiv den Appetit. Das ist ja auch gewünscht, hat nur ein Problem, nämlich das Problem, dass diese Menschen dann häufig zu wenig essen und vor allen Dingen eben auch zu wenig Protein essen und dadurch zwar sehr viel abnehmen, aber auch sehr viel Muskelmasse abnehmen. Ich hatte letztens ein längeres Gespräch mit einem Arzt, Ernährungsmediziner, der Menschen auch mit GLP-1-Agonisten unterstützt, seine Patienten. Und seine Lösung ist auch hier Proteinshakes. Er empfiehlt seinen Patienten, jeden Tag mit Proteinshakes zu arbeiten. Am besten ohne Ausnahme, solange sie diese Medikamente nutzen. Ja, warum Shakes? Nun, weil Leute auf diesen Medikamenten oft gar keine Lust mehr haben auf zum Beispiel ein ordentliches Steak oder ein Stück Fisch oder sowas. Aber so ein Shake, den kriegen sie meistens doch gut runter. Und weißt du, was er sagt? Er sagt, das funktioniert. Seine Patienten verlieren Fett, aber eben nicht Muskeln. Und damit sind wir eigentlich durch, oder? Naja, es gibt ja viele Diskussionen über Protein und auch darüber möchte ich mit dir nochmal kurz reden. Lass uns die häufigsten Fragen mal durchgehen. Aber ist zu viel Protein nicht schädlich für die Nieren? Nun, diese Frage ist der Klassiker. Das ist die Frage, die quasi immer kommt. Und die Antwort ist ganz einfach, nein. Ist nicht schädlich für die Nieren, nicht bei gesunden Menschen. Lass uns das nochmal aufdröseln. Woher kommt diese Angst eigentlich? Bei Menschen mit fortgeschrittenen Nierenerkrankungen, also Leuten, deren Nieren schon geschädigt sind, kann eine sehr hohe Proteinaufnahme die Nieren zusätzlich belasten. Das ist medizinisch belegt. Aber das gilt nicht für gesunde Menschen. Das ist wie beim Auto. Wenn der Motor schon kaputt ist, dann solltest du vielleicht nicht noch Vollgas geben. Aber wenn der Motor voll in Ordnung ist, dann ist Vollgas überhaupt kein Problem und sogar ganz gut für den Motor, das ab und zu machen. Der Wissenschaftler David Allison, der Übergewicht erforscht und sich mit Ernährung beschäftigt, hat auf LinkedIn kürzlich einen Post veröffentlicht, der das, finde ich, ziemlich gut auf den Punkt bringt. Er schrieb, Zitat, ich habe eine Challenge. Zeig mir eine einzige randomisierte, kontrollierte Studie an gesunden Menschen, die zeigt, dass eine höhere Proteinaufnahme, also sagen wir 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm, zu klinisch relevanten Schäden führt. So Nieren, Krebs, was auch immer. Zeig mir die Studie. Ja, und das Ergebnis? Da kam nichts. Niemand konnte ihm eine solche Studie zeigen, weil sie nicht existiert. Es gibt tausende von Studien da draußen, die zeigen, dass höhere Proteinaufnahmen sicher sind. Und es gibt keine Studie, die Schäden nachweist. Ein wichtiger Hinweis für alle, die auch mal auf ihre Blutwerte schauen. Wenn du Protein isst, dann steigt im Blut etwas an, das Kreatinin heißt. Kreatinin wird häufig als Marker für Nierenfunktion genutzt. Das Problem ist an der Stelle, wenn du viel Protein isst oder Kreatin als Nahrungsergänzungsmittel zu dir nimmst, was wahrscheinlich für viele von uns gilt, mich eingeschlossen, dann steigt auch dein Kreatininwert im Blut. Und das liegt nicht daran, dass deine Nieren irgendwie geschädigt sind oder schlecht arbeiten, sondern es liegt einfach daran, dass du mehr davon im Körper hast. Das ist so, wie wenn du an einer Tankstelle vorbeifährst und denkst, oh nein, hier riecht's nach Benzin, da muss ein Leck sein. Nein, es ist einfach eine Tankstelle. Da riecht es nun mal nach Benzin und das ist normal. Deswegen müssen wir den Kreatininwert immer im Kontext sehen und wenn du zum Beispiel beim Arzt bist und dem das auffällt, dann sag ihm einfach, dass du viel Protein isst oder Kreatin supplementierst. Dann weiß er oder sie, dass die erhöhten Kreatininwerte für dich normal sind. Und das bringt uns zur nächsten Frage. Was ist denn jetzt mit Krebs und Protein und mTOR-Aktivierung? Die gute alte mTOR-Debatte ist das. Das ist ja der heilige Gral der Longevity-Forschung. Da wird ja häufig gesagt, ja, Protein verkürzt die Lebensdauer und deswegen ist es besser, wenn du weniger davon isst. Lass uns da mal eintauchen. Was ist eigentlich mTOR? Das wird ja häufig genannt. Die Abkürzung steht für Mechanistic Target of Rapamycin. Das ist ein Signalweg in deinen Zellen. Das ist sozusagen der Chefbaumeister. Und wenn mTOR aktiviert ist, dann heißt das, okay, wir haben Ressourcen. Lass uns bauen, lass uns Muskeln bauen und Gewebe bauen und alles aufbauen. Protein, besonders die Aminosäure Leucin, aktiviert mTOR. Training aktiviert auch mTOR. Und jetzt kommt's. mTOR steht auch im Verdacht, Alterung zu beschleunigen und möglicherweise Krebs zu fördern. Das klingt ja erstmal beängstigend, oder? Aber hier ist genau das Problem. Fast alle Daten dazu stammen aus Studien mit Mäusen. Und die Ernährungsforscherin Rhonda Patrick hat das in einem Interview mal auf den Punkt gebracht. Sie hat sich im Rahmen ihrer Forschung nämlich die Rahmenbedingungen solcher Labormäuse mal anschauen können und sagt, in Studien, bei denen Mäuse bei bestimmten Temperaturen gehalten wurden, das sind so 22 Grad Celsius, was für Mäuse tatsächlich kalt ist, zeigen sich diese negativen Effekte. Aber bei 27 bis 30 Grad Celsius, was für die Mäuse so eine thermoneutrale Zone ist, sozusagen Zimmertemperatur für die, sehen die Effekte ganz anders aus. Mit anderen Worten können wir sagen, die Studienbedingungen waren für die Mäuse künstlich und lassen sich so nicht auf den Menschen übertragen. Aber das Wichtigste ist, wenn du trainierst, dann geht das Protein bzw. die Aminosäuren, die im Protein enthalten sind, in deine Muskeln. Sie gehen nicht in deine Leber, sie gehen nicht in andere Gewebe, wo es potenziell problematisch sein könnte. Durch dein Training, durch das Krafttraining lenkst du den Verkehr. Stell dir vor, Leucin ist ein Lastwagen voller Baumaterial. Wenn du nicht trainierst, fährt der Lastwagen kreuz und quer durch die Stadt und kippt sein Material überall ab. Da ist dann ziemliches Chaos. Aber wenn du trainierst, dann hat der Lastwagen eine klare Adresse. Deine Muskeln. Dort wird das Material dann gebraucht und dort wird es auch verbaut. Wir können also unterm Strich sagen, wenn du aktiv bist, wenn du trainierst, wenn du Krafttraining machst, wenn du dich regelmäßig bewegst, dann ist die Aktivierung von mTOR durch Protein genau das, was du willst. Ja, und die Theorie, dass Protein Krebs fördert, die ist nach wie vor eine Theorie, aber sie ist nicht belegt. Zumindest nicht bei Menschen mit einem gesunden, aktiven Lebensstil. Das bringt mich zum dritten Einwand, der tatsächlich auch häufig kommt. Ich bin älter. Brauche ich wirklich so viel? Die Antwort ist ja. Je älter du bist, desto mehr brauchst du. Das ist das Paradoxe. Je älter du wirst, desto wichtiger wird das Protein. Aber gleichzeitig essen ältere Menschen tendenziell weniger Protein. Warum? Weil statistisch der Appetit im Alter oft nachlässt, weil das Kauen dann häufiger auch schwieriger wird und weil man einfach nicht mehr so viel Hunger hat. Aber dein Körper braucht es trotzdem. Wir haben eingangs über Sarkopenie und anabole Resistenz gesprochen. Ältere Menschen brauchen mehr Protein pro Mahlzeit, um die gleiche Muskelproteinsynthese zu erreichen wie jüngere Menschen. Und das zeigt auch die Wissenschaft. Zum Beispiel eine Studie, die zeigte, dass junge Menschen maximale Muskelproteinsynthese bei etwa 20 Gramm Protein pro Mahlzeit erreichen und ältere Menschen, die brauchen 40 Gramm, also das Doppelte. Aber, und das ist das Wichtigste, diese anabole Resistenz, die verschwindet fast komplett, wenn du trainierst. Der Wissenschaftler Luke Van Loon hat gezeigt, ältere Menschen, die regelmäßig Krafttraining machen, haben die gleiche Muskelproteinsynthese wie junge Menschen. Das heißt, Training macht dich wieder jung, zumindest aus Sicht deiner Muskeln. Zum Abschluss vielleicht noch ein anderer Gedanke zu der ganzen Proteinkontroverse. Vielleicht ist das auch eine Frage, die dir auf der Seele brennt. Warum ist das Thema Protein eigentlich gerade so umstritten da draußen in den Medien, in sozialen Medien? Warum schreiben Menschen sogar hasserfüllte Kommentare über Eiweiß? Ich beobachte diese Bereiche jetzt schon seit nunmehr ja bald 15 Jahren, auch hauptberuflich. Und meine These dazu ist die folgende: Es geht vielen Menschen da draußen um Identität. Ernährung ist nun mal ein emotionales Thema. Ernährung ist verknüpft mit deinen Werten, mit deiner Kultur und mit deiner Weltanschauung. Und wenn da draußen jemand sagt, ja, es wäre schon gut, wenn du mehr Protein isst, und dieses Protein kommt dann zum Beispiel aus tierischen Quellen, dann gibt es Menschen, die sich angegriffen fühlen, weil sie aus ethischen oder ökologischen Gründen sich dazu entschieden haben, auf tierische Produkte zu verzichten, sich eben vegan ernähren oder vegetarisch ernähren. Und das ist völlig okay und es ist auch nachvollziehbar. Aber, und das ist der Punkt, das ist kein wissenschaftliches Argument. Es ist ein Werteargument. Und diese beiden Bereiche, die dürfen wir trennen. Ganz spannend dazu ist auch die Folge mit dem Ernährungswissenschaftler Dr. Malte Rubach, die ich vor gut einem halben Jahr hier veröffentlicht habe. Die verlinke ich dir auch nochmal, wenn du da nochmal weiter einsteigen möchtest. Ganz interessant fand ich dazu nochmal den Gedanken des Wissenschaftlers David Allison. Der hat das so formuliert, er sagt, Zitat, wir haben eine Gesellschaft, die reflexartig alles ablehnt, was nicht natürlich ist. Also auch Dinge, die mit Mühe, mit Technologie, mit menschlichem Eingriff erreicht werden, werden oft abgelehnt, als wären sie per se schlecht. Er nennt das Natürlichkeitsbias. Und daher kommt auch die Idee, dass Proteinshakes unnatürlich sind, dass Nahrungsergänzungsmittel unnatürlich sind, dass du nur noch echtes Essen essen solltest. Und da steckt eigentlich ein guter Gedanke hinter, nämlich die Tatsache, dass wir viel zu viel Hochverarbeitetes, eben Ungesundes da draußen haben. Aber hier ist die Wahrheit. Whey-Protein ist so natürlich wie Käse. Es ist tatsächlich ein Nebenprodukt in der Käseherstellung. Es fällt ab. Es ist konzentrierte Milch, wenn du es so willst. Ist Käse jetzt unnatürlich? Aus meiner Sicht nicht. Und genauso wenig unnatürlich ist Whey-Protein. Wenn wir uns die Wissenschaft in ihrer Gesamtheit angucken, dann können wir ganz klar sagen, eine Ernährungsform mit mehr Protein, also 1,6 Gramm pro Kilo Körpergewicht und mehr bis hoch zu 2,5 Gramm pro Kilo, ist sicher, sie ist effektiv und sie ist auch vorteilhaft. Und alles andere aus einer wissenschaftlichen Perspektive ist einfach Rauschen, ist Ideologie und häufig auch Identitätspolitik. Und weißt du was? Wir müssen uns nicht in diesen Grabenkämpfen verlieren. Du darfst einfach das tun, was für dich funktioniert. Und damit komme ich zum Ende dieser Folge. Lass uns das nochmal zusammenfassen und auf den Punkt bringen. Die offiziellen Proteinempfehlungen von 0,8 Gramm pro Kilo sind veraltet und sie sind unzureichend. Die stammen aus einer Zeit, als es das Ziel war, nicht verhungern. Und vermutlich, wenn du diesen Podcast hörst, dann geht es dir nicht darum, nicht zu verhungern, sondern du willst wahrscheinlich ein starkes, ein gesundes und ein aktives Leben führen. Und das stand bei der Ermittlung dieser Empfehlung nicht im Vordergrund. Deswegen, die neue Baseline, die liegt bei 1,2 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Das ist das Minimum, um nicht in ein Defizit zu rutschen. Und für dich, wenn du dranbleiben willst, dann ist es eine gute Idee, etwas on top zu legen, 1,6 bis 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Und mein persönliches Mindestziel, das liegt bei 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Und wenn ich abnehmen will, dann auch mehr. Und genau dann landest du eben in der Zone, in der du eben nicht nur überlebst, sondern gedeihen kannst, wo du Muskeln aufbaust, wo du deine Gesundheit optimierst und wo du dich gegen Sarkopenie und Gebrechlichkeit wappnen kannst. Wenn du zum Beispiel meine Bücher hörst oder andere Podcast-Folgen und ich davon 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht rede oder schreibe, dann weißt du jetzt, wo das herkommt. Es kommt daher, dass das Leben nun mal keine Laborumgebung ist, weil jeder von uns mal einen schlechten Tag hat und weil du vielleicht auch mal auf Reisen bist, weil du gestresst bist oder weil du es einfach vergisst. Ich persönlich sehe Protein als meine Versicherung. Versicherung gegen Muskelschwund, gegen Gebrechlichkeit, gegen ein Leben, in dem ich irgendwann auf Hilfe angewiesen bin. Und zudem gehört sie zu einer der einfachsten Stellschrauben, an denen du in deinem Leben drehen kannst. Deswegen, es ist ziemlich simpel. Du kannst einfach deinen Bedarf berechnen, dann deine Mahlzeiten danach planen Wenn du es dir einfach machen willst, dann kannst du auch Shakes nutzen. Und es ist eine gute Idee, das Protein über den Tag zu verteilen. Ja, und vor allen Dingen nicht vergessen, Krafttraining machen. Bewegung, trainieren, weil Training und Protein zusammengehören. Die sind kombiniert das Dream Team. Dream Team heißt auch, das eine ohne das andere bringt dich nicht ans Ziel. Und zum Schluss nochmal 4 Punkte aus meinem Buch Looking Good Naked. Punkt Nummer 1, ausrechnen, dein Körpergewicht mal 2 nehmen. Das ist deine Proteinzielzone in Gramm. Punkt Nummer 2, am besten 3 Tage lang mal die Ernährung tracken. Dazu kannst du einfach eine App nutzen wie MyFitnessPal oder Yazio. Das ist die App, die ich nutze. Und nachschauen, wie viel Protein du aktuell isst. Wenn es dir geht wie den meisten Menschen, dann wette ich, es ist weniger, als du denkst. Und Punkt Nummer 3, dann geht's in die Planung. Du kannst ja überlegen, wie du deine Proteinaufnahme steigern kannst. Zum Beispiel noch ein extra Ei zum Frühstück oder ein Shake nach dem Training oder eine Hähnchenbrust statt Nudeln zum Mittagessen. All das sind Optionen und noch mehr Optionen findest du auch im Buch. Ja, und dann Punkt Nummer 4, und das ist vielleicht das Wichtigste, gib nicht auf, bleib dran. Es wird definitiv Tage geben, an denen du das Ganze nicht schaffst und das ist völlig okay. Das geht uns allen so, wir sind alle Menschen. Wichtig ist, am nächsten Tag ist ein neuer Tag und da kannst du wieder dranbleiben. So, und jetzt hast du die Folge bis zum Ende gehört und das zeigt mir, du bist auf jeden Fall einer von den Menschen, die dranbleiben, die nicht aufgeben und die verstanden haben, dass es keine Perfektion braucht, um Ergebnisse zu erzielen. Das Einzige, was du brauchst, ist Konsistenz. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Ich glaube an dich. Ich hoffe, du tust es auch. Und ich hoffe auch, wir hören uns nächste Folge wieder. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.